hätten wir den Auftrag gehabt, das Leben des Sohnes Gottes hier auf der Welt zu designen und vorzubereiten, hätten wir uns sicherlich eine sehr noble Familie für ihn ausgesucht. Immerhin ist es der Sohn Gottes. Er wäre sicherlich in einer bedeutenden Gegend aufgewachsen, irgendwo, wo man sagt, ja, da gehört der König hin. Seine Geburt wäre gefeiert geworden. Briefe an alle Königshäuser, ein großes Fest, viele Geschenke, Pressemitteilung, natürlich. Er hätte die beste Schule besucht, die man sich nur vorstellen kann. Er wäre in eine gute Ausbildung gegangen. Er wäre immer edel gekleidet gewesen, ganz klar. Wir hätten ein richtiges PR-Team gehabt für ihn, das dafür sorgt, dass er immer im guten Licht dasteht. Und alle Kritiker hätten wir schon irgendwie zum Schweigen gebracht. Und sicherlich wäre Jesus auch nicht am Kreuz gestorben. Und was macht Gott? Er lässt seinen Sohn in einem Stall zur Erde kommen. Von einer unbekannten Frau, unbedeutenden Frau geboren, scheinbar in Schande lebt sie, weil sie schwanger ist und noch nicht verheiratet. Die ersten Besucher sind stinkende Hirten. Die Unterschicht der Gesellschaft, überhaupt nicht romantisch. Seine Kindheit ist einfach. Was wir wissen ist, dass er ja seinen Eltern ein gehorsames Kind war. Von seiner Kindheit wissen wir eigentlich fast gar nichts. Seit dem Alter von 12 Jahren wissen wir eigentlich nichts von ihm. Wir wissen, dass er einen Dienst dann angefangen hat, vielleicht um die 30. Dass seine Jünger auch einfache Leute waren, die ihm, naja, mal mehr, mal weniger zugehört hatten. Aber im Grunde genommen haben sie darum gekämpft, wer die beste Position einnimmt. Und als er sie dann wirklich einmal gebraucht hat und sie um Gebetsunterstützung bittet, da schlafen sie ein. Und später, als Jesus verhaftet wird, laufen sie weg. Und noch am selben Tag leugnet derjenige, der soeben noch bekräftigt hat, Jesus, auf mich kannst du zählen, egal was passiert, leugnet ihn jemals gekannt zu haben. Jesus wird mit Falschaussagen beschuldigt. Der Sohn Gottes wird erniedrigt, angespuckt und gefoltert. Und kommt ein Mörder, wird ihm vorgezogen, der bekommt die Freiheit geschenkt. Und Jesus wird am Kreuz zu Tode gequält und dabei noch verspottet. Und nicht mal das Grab, was Jesus hat, ist sein eigenes. Nun, was hat das mit der Bergpredigt zu tun? Ich will an diesem Beispiel nur zeigen, dass das, was Gott gesagt hat, wirklich wahr ist, wenn er sagt in Jesaja 55, 8 und 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Er sagt nicht, unsere Wege kreuzen sich manchmal, aber im Grunde genommen sind da schon Unterschiede zu sehen, sondern er sagt, die sind auf einer ganz anderen Ebene, die berühren sich gar nicht, was meine Gedanken sind, völlig anders. Und wenn wir uns die Bergpredigt angucken, dann ist das auch tatsächlich unser Eindruck. Jesus stellt die Maßstäbe, die wir vielleicht so haben und was wir vielleicht so kennen, völlig auf den Kopf. Da sind die Glücklichen, die Armen, die Trauernden, die Hungernden, die Durstigen. Er sagt ja nicht, glücklich werden die vielleicht mal sein oder irgendwann, sondern er sagt, glücklich sind. Und das können wir wirklich nur verstehen, wenn Gott uns das selber erklärt und wenn wir eine ganz andere Sichtweise bekommen wenn wir Gottes Sichtweise bekommen von den Dingen, die hier so sind. Eine andere Sache vorweg, wenn wir anfangen, in Gottes Wort zu forschen und zu wühlen und zu graben, und ich empfehle euch einfach wirklich Parallelstellen zu lesen und so Sachen, und auch jetzt könnt ihr schon mal aufschlagen, Matthäus 5 ist das, wo es gleich darum geht, dass ihr das wirklich tut. Und dann werdet ihr feststellen, dass nicht ein einziges Wort in der Bibel steht, was umsonst da steht. Es gibt nichts, was da drin unnötig ist. Nicht immer begreifen wir alles, was da steht, aber wir dürfen doch die Gewissheit haben, dass Gottes Wort perfekt ist und nach kann uns Gottes Geist die Sachen aufschlüsseln. Und so wollen wir jetzt einen genauen Blick auf die ersten drei Verse werfen von Matthäus 5, die ersten drei Verse in Matthäus 5. Und dort steht: Als er, das ist Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind. Wir wollen uns das Setting, was hier passiert, also das Ganze drumherum, einfach mal ein bisschen genauer angucken. Jesus war um die 30 Jahre alt, beginnt seinen Dienst als Prediger und er wandelt rum und predigt und bringt den Leuten die frohe Botschaft, dass Gott gekommen ist, um die Menschen zu erlösen und dass Gott die Menschen lieb hat. Und um seine vollmächtige Predigt und seine Worte zu unterstreichen, heilt er Kranke und treibt Dämonen aus. Und das ist etwas, was die Menschen noch nie gesehen haben. Und selbstverständlich, damals wie heute, das zieht die Leute an. Und die Leute rennen ihm hinterher. Die ganzen Massen rennen ihm hinterher. Und was sind das für Leute? Sicherlich arme und kranke Leute, die sich Hilfe erwarten und Hoffnung erwarten. Das sind verstoßene Menschen, die plötzlich merken, bei Jesus darf ich sein, da darf ich hinkommen, da bin ich angenommen. Aber nicht nur die, es sind auch die reichen Leute da, auch die einflussreichen Leute sind da. Auch die haben ihren Platz bei Jesus. Und auch die Religiösen des Volkes sind da. Und ich glaube, das ist damals wie heute so. Jesus hat nicht nur für die Armen was zu sagen, auch für die Reichen hat er was zu sagen. Nicht nur für die Mittelschicht was zu sagen, er hat für alle was zu sagen, er ist für jeden da. Und die Motive, die die Leute damals zu Jesus getrieben haben, sind wahrscheinlich ähnlich wie heute. Einige sind neugierig, andere sind vielleicht sensationslustig, andere sind kritisch und distanziert und wollen mal gucken, ob sie nicht was finden, was falsch gesagt wird. Und andere Leute wissen sowieso schon alles und sind trotzdem da und wollen sich das nur noch mal bestätigt wissen. Und dann sind aber auch die Leute da, die wirklich Gott suchen und die hören wollen, was er zu sagen hat. Ich glaube, es ist ähnlich wie heute. Das ist also dieses Setting. Ich lese die Verse einfach noch mal. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig sind. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja irgendwie doppelt. Also er tut seinen Mund auf, er lehrt sie und spricht. Das will uns nicht sagen, dass Jesus kein Bauchredner war und seine Lippen bewegte, wenn er sprach. Er tat seinen Mund auf beim Sprechen, sondern was uns hier mitgeteilt wird, ist, dass wir kriegen hier einen kleinen Einblick in Gottes Timing. Gottes Handeln in der Zeit. Als Jesus seinen Dienst antritt, waren 400 Jahre Schweigen. Malachi, das letzte Buch im Alten Testament, und im Auftreten Jesu sind circa 400 Jahre dazwischen. Das Volk hat gewartet, dass sie eine neue Offenbarung bekommt, dass ein neuer Prophet kommt und ihnen sagt, wie geht's denn jetzt weiter? Ihre Schuldigkeit waren sie sich zum Teil bewusst, das hatten die Propheten ihnen oft gesagt. Und angekündigt, dass der Messias kommt, wurde ihnen auch. Aber sie haben gewartet, ja, wann kommt er? Und jetzt lesen wir hier, Jesus beginnt seinen Dienst und er tut seinen Mund auf. Plötzlich fängt Gott wieder an zu sprechen. Ganz neu von Angesicht zu Angesicht. Und wir lernen noch was anderes über sein Timing. Auch das ist wahr. Jesus wird insgesamt circa 33 Jahre alt. Und 30 Jahre davon wissen wir fast nichts. Erst als Jesus ganz bereit war und beginnt er seinen Dienst. Jesus hat gewartet, bis Gott ihm gesagt hat, dass die Zeit dafür gekommen ist, dass er seinen Dienst tut. Wir lesen in der Bibel immer wieder von Leuten, die das Timing Gottes nicht abwarten können. Wir hatten das in der Abraham-Serie gehabt. Da hat Abraham Gott ein wenig auf die Sprünge helfen wollen, hat mit seiner Magd ein Kind gezeugt, weil er dachte, naja, vielleicht kann ich doch Gottes Verheißung so zeitlich ein bisschen Vorschub leisten. Und wir haben gesehen, dass das einen großen Schaden angerichtet hat. Ja, wir müssen das akzeptieren, dass Gottes Timing manchmal anders ist als unseres. Ein Riesenvorbild für mich ist Josef, der viele, viele Jahre Ungerechtigkeit erleiden musste und der in dieser Zeit auch geschult und vorbereitet würde für diese große Aufgabe, später in Ägypten plötzlich zweiter Mann der Weltmacht überhaupt zu sein, und der in Demut sich nicht an seiner Familie rächte, sondern ihn vergeben hat und seine Familie ja dadurch letztlich retten konnte. Herr, Gottes Timing ist perfekt. Und nun ist der Messias also da. Der Messias ist da, das Volk ist da und er öffnet seinen Mund. Und wir lesen, als er aber die Volksmenge sah. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht nur darum, dass Jesus sie optisch wahrnimmt, dass dort Leute rumlaufen, sondern wenn wir lesen, dass Jesus die Menschen sieht, dann wissen wir, dass er der Herr ist, der die Menschen sieht. Wie es zum Beispiel in Matthäus 9 steht, ganz ähnlich. Da geht Jesus auch umher und er sieht das Volk. Matthäus 9, 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Ein ganzer Psalm widmet sich diesem Thema, der Psalm 139, der sagt, Gott, du kennst mich. Das raff ich noch nicht mal. Du kennst meine Gedanken, bevor ich sie ausgesprochen habe. Du weißt, wie ich bin, komplett. Du kennst mich durch und durch. Und Jesus sieht diese Volksmenge mit all ihren Vorurteilen, mit all ihren Erwartungen und Hoffnungen, mit all ihren Bedürfnissen und so, wie sie sind. Und er sieht sie realistisch. Und auch das ist heute der Fall. Er sieht uns und er sieht dich. Ich sage jetzt mal du, weil ich glaube, dass uns das hier was um was Persönliches angeht, nicht um irgendein förmliches Ding, sondern er sieht dich so, wie du bist und was du brauchst in deinem ganz Innersten. Und das ist ganz gut, dass wir das wissen können, weil wir wissen dürfen, dass wir vor Gott kein Versteckspiel machen müssen. Wir müssen ihm nichts vortäuschen, er weiß sowieso, wie wir sind. Und wir dürfen ihm auch alles sagen, was und auch alles ihm bekennen, er weiß es sowieso. Das sollte uns mal Mut machen, vielleicht wirklich alles vor ihn zu bringen. Er sieht uns ganz realistisch. Und das ist auch gut zu wissen, dass er uns wirklich voll und ganz sieht, weil nur dann können wir ihm auch vertrauen, dass er wirklich weiß, was gut für uns ist und dass das, was er jetzt im Kommenden sagt, dann auch wirklich für mich Gültigkeit hat. Wenn ich den Eindruck habe, hier spricht jemand jetzt von irgendwas, aber er weiß doch überhaupt nicht, wie es geht. Der weiß doch gar nicht, wie es aussieht in meiner Ehe, wie es aussieht in meinem Job, wie es aussieht in meiner Ausbildung, in meiner Kindheit oder sonst irgendwas. Was soll er mir denn sagen? Nein, er hat die Volksmenge gesehen und er wusste, so wie es in Johannes steht, es musste ihm keiner Zeugnis ablegen, wer vor ihm stand, denn er kennt sie, er kennt ihre Gedanken. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jesus weiß, wer wir sind. So, er sieht also diese Volksmenge und was tut er dann? Er zieht sich zurück. Wir lesen, als er die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten die Jünger zu ihm. Und auch hier lernen wir ein wichtiges Prinzip. Gott sieht die Volksmenge nicht und sie ist ihm egal. Deswegen haut er ab und sagt, sie sollen mich nicht belästigen. Die wollen einfach zu viel von mir. Sondern das, was er tut, ist, er zieht sich zurück und er lehrt seine Jünger. Und er sagt ihnen später, und ihr sollt Salz und Licht sein. Und so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Der Herr dient der Welt heute noch, indem er seine Jünger lehrt, indem er ihnen klar macht, wer er eigentlich ist und was er mit uns vorhat. Und indem er uns aussendet, den Menschen zu dienen. Und auch das ist wichtig. Jesus setzte sich. Er geht auf den Berg und Jesus setzte sich. Wenn er sich setzt, dann heißt das, jetzt kommt was Wichtiges, jetzt kommt was Offizielles, jetzt kommt etwas, also das geht nicht ums tägliche Leben, gehen wir links oder gehen wir rechts, oder gehen wir den Weg, den Berg hoch oder da, sondern Jesus setzt sich und die Jünger treten sofort zu ihm herzu, weil sie wissen, was jetzt kommt, das ist wichtig. Das ist was Offizielles. Und genau das ist es. Es ist eine Rede, die Jesus spricht. Er sät quasi schon im Vorhinein und er spricht in der Bergpredigt von dem Leben in seinem Königreich, was beginnt, wo die Menschen ihn als seinen Herrn anerkennen. Und er spricht darüber, was dieses Königreich charakterisiert und was die Menschen, die in diesem Königreich leben, charakterisiert. Und das ist eben ganz anders, als wir das nur erwarten würden. Und auch das möchte ich nochmal betonen, die Bergpredigt richtet sich an die Jünger, nicht an das Volk. Das Volk hört auch zu, aber die Bergpredigt richtet sich an die Jünger. Jesus möchte nicht dem Volk, was ihn nicht kennt und ohne ihn lebt, einen moralischen Standard setzen, den es nicht erreichen kann. Sondern Jesus möchte sagen, was sind die Auswirkungen, was ist der Charakter von einem Leben mit Gott, aus seiner Kraft letztlich. Das konnten die Jünger damals in dem Maße noch gar nicht verstehen. Ich denke, Jesus hat damals viele Sachen gesagt, die meisten Sachen, die er gesagt hat, konnten die Jünger damals noch nicht verstehen. Aber als der Heilige Geist gekommen ist, spätestens dann hat er ihnen alles erklärt und gelehrt, was er damit eigentlich meinte. Und hier haben wir ein Stück davon, wo wir sehen, wo Jesus sein Königreich beschreibt und beschreibt, wie die Menschen werden, wenn sie sich auf ihn einlassen. Als er also die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist der Satz, mit dem wir uns jetzt die Rest der Zeit beschäftigen wollen. Glückselig sind die geistlich Armen. Wenn wir uns überlegen würden, wer wird glücklich geschätzt in dieser Welt, dann würden wir sagen, glücklich ist jemand, der hat. Der alles hat. Oder glücklich ist jemand, der was ist. Glücklich ist jemand, der kann. Und der auch selbst tut. Und wenn wir hier lesen, was Jesus sagt, ist das das genaue Gegenteil. Er sagt, glücklich ist, wer erkennt, dass er nichts hat. Und dass er deswegen auch nichts selbst tut. Aber der erkennt, dass Gott alles ist und alles hat und alles kann. Was bedeutet dieses Wort glücklich eigentlich? Was ist das? Selig, glückselig. Andere sagen freuen dürfen sich oder wie es auch übersetzt wird. Wir haben kein deutsches Wort, was dieses Wort so richtig beschreibt. Aber man kann an anderen Stellen und aus anderen Zusammenhängen so rauslesen, dass es nicht um Spaß geht. Also es geht nicht um Spaß, um eine äußerliche Geschichte, die von äußeren Umständen abhängig ist. Es geht nicht darum, möglichst viel Spaß zu haben. Also Spaß haben die Leute, die arm sind. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um eine innere Grundeinstellung. Wir können Spaß haben, aber der ist immer abhängig von Äußerlichkeiten. Wir Menschen haben keine Quelle der Freude in uns selbst. Worum es hier geht, ist Freude oder Glück. Eine feste, eine innere Freude, ein Frieden, der uns nicht genommen werden kann. Ein Frieden, der nicht auf uns selbst und auf unsere eigenen Leistungen beruht, sondern man ist sich bewusst, dass Gott für uns alles ist und alles kann. Und dass wir ihn wirklich brauchen. Und dass wir letztlich, wenn wir seine Kinder sind, auch einmal bei ihm in Ewigkeit sein werden und dass dort auch Gerechtigkeit herrschen wird und dass Gott regiert und wir ihn in Vollkommenheit sehen und bestaunen können. So in Philipper 4, Vers 6 und 7, das sind ganz berühmte Verse, da glaube ich, spricht es so, geht es um denselben Zusammenhang. Da steht, dass wir Gott alles, all unsere Sorgen bringen sollen. Da steht, ich lese einfach mal vor, Philipper 4, Vers 6. Folgende, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also sorgt euch um nichts, sondern bringt alles zu Gott in Danksagung. Seht auf ihn. Klar, realistisch eingeschätzt, was sind unsere Sorgen? Aber nicht auf die Sorgen blicken, sondern bringt sie zu ihm. Und was ist die Folge? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Wir werden Frieden haben. Aber wird uns nicht einfach Gedanken bewahren, sondern hier steht, er wird unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, er wird unsere Gedanken bewahren, indem wir auf Jesus sehen und den Blick behalten. Und ich glaube, dass das eigentlich eine Übersetzung ist von dem Vers, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Leute, die erkennen, ich kann mir Sorgen machen, wie ich will, ich kann mich abrackern, wie ich will. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf, aber ich darf sie zu Gott bringen. Ich darf alles zu Gott bringen und er verspricht mir dann seinen Frieden, der höher ist als der Verstand. Ich kann verstandesmäßig sagen, das ist eine unmögliche Situation, hier kann überhaupt nichts mehr geschehen. Aber Gott kann seinen Frieden schenken, weil er sagt, ich kann. Ich bin und ich kann. Und das ist es, glaube ich, dass wir hier schon einen Teil von seinem Reich erleben. Und Gott stellt uns die Frage heute, willst du das? Willst du ein Leben führen, in dem du einen Frieden hast, eine Freude hast, die unabhängig ist von äußeren Umständen? Einen Frieden hast, der dir durch niemanden genommen werden kann, dann sagt Jesus dir, selig sind, Frieden haben, die geistlich arm sind. Jetzt müssen wir uns wieder überlegen, was heißt es eigentlich, geistlich arm zu sein? Ein Weg, das rauszufinden, ist, sich einfach mal verschiedene Übersetzungen zu nehmen und zu gucken, jede Übersetzung schafft es vielleicht einen gewissen Aspekt dieser Sache darzustellen. Ich habe mir einfach mal ein paar Übersetzungen rausgeschrieben und lese die jetzt hintereinander vor und denke, dass wir insgesamt so ein ganz gutes Bild bekommen von dem, was es eigentlich heißt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Schlachter. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ich habe mal versucht, das zusammenzufassen. Glücklich, gesegnet, mit Frieden und mit Freude erfüllt sind die Menschen, die ihre Abhängigkeit und Armut vor Gott erkennen und gleichzeitig von ihm alles erhoffen. Ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Geistlich arm, das ist etwas, was uns schwerfällt, das in irgendeiner Weise zu fassen. Das ist so wie mit der Demut. Die lässt sich auch irgendwie schwer messen. Es gab mal einen Mann, dem haben sie eine Medaille verliehen dafür, dass er der demütigste Mann der Gemeinde ist. Sie mussten sie ihm sofort abnehmen, denn er fing an, sie zu tragen. Wer ist geistlich arm? Womit wollen wir uns vergleichen? Wie wollen wir das sehen? Es ist gut, dass wir in der Bibel viele Beispiele haben. Wir können nicht auf jedes einzelne Beispiel eingehen. Aber guckt euch mal an, wie die Samariterin in Matthäus 15 zu Jesus kommt und die bettelt, dass ihre Tochter geheilt wird. Und wie Jesus sich scheinbar abweist am Anfang und sie aber doch dranbleibt und selbst den Vergleich mit den Hunden überhaupt nicht scheut. Lest euch das mal durch und seht mal, wie diese Frau geistlich arm ist und überlegt dann mal, an welcher Stelle wärt ihr ausgestiegen und hättet ihr gesagt, na gut, wenn du mir so nicht helfen willst, dann lass es. Oder wer ist geistlich arm? Geht es darum, dass wir uns selber als nutzlos oder als wertlos empfinden? Sind wir denn alle Müll und Dreck? Ist das, was Gott möchte? Ich glaube nicht. Wären wir genau das, dann könnte ich es mir nicht erklären, dass Gott für uns den höchsten Preis bezahlt hat, den er bezahlen konnte und seinen Sohn für uns geopfert hat. um mit uns Gemeinschaft zu haben. Also ich glaube nicht, dass das richtige Verständnis von geistlich arm zu sein es ist, dass wir sagen, wir sind einfach nur Schrott. Aber der Wert liegt nicht in unseren Leistungen und auch nicht in unserer Religiosität und nicht in dem, was wir Gott zu bieten hätten oder in dem, was ich ihm bringen kann. Auch nicht, was ich in der Gemeinde tue oder wie viele Aufgaben ich vielleicht übernehme. Und das scheinen wir vielleicht manchmal aus den Augen zu verlieren. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dass wir eigentlich geistlich arm sind vor Gott, dann kann es uns passieren, dass wir gesetzlich werden oder hart werden, dass wir uns plötzlich andere Vergleichspunkte suchen. Jesus erzählt ein Beispiel von dem Pharisäer in Lukas 18, der sagt, oh, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die, aber ich faste und ich gebe meinen Zehnten und ich tue dies und ich tue das. Und interessant ist auch, dass da steht, er betet zu sich selbst. Und Jesus stellt in diesem Gleichnis den Gegensatz dazu einen Sünder, einen Zöllner. Und der hat wirklich was auf dem Kerbholz gehabt. Also das ist wirklich einer, der Dreck am Stecken hatte. Aber er geht dorthin, schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wie können wir es also schaffen, ein richtiges Selbstbild zu bekommen, was es heißt, geistlich arm zu sein. Auf der einen Seite, dass wir wirklich erkennen, dass wir Gott nichts zu bringen haben und dass wir es wirklich nicht selber können und auf der anderen Seite aber uns nicht auf uns selbst projizieren und sagen, ich bin schlecht und ich bin nichts und auf uns gucken. Und ich habe versucht, eine Zeichnung zu machen, die das ein bisschen erklären soll. Das, was ihr hier seht, das soll eine Waage darstellen, eine Balkenwaage. Und ich will nicht sagen, dass man die Sachen aufeinander aufwiegen muss, sondern es muss etwas im Gleichgewicht sein, damit wir das verstehen können, was Jesus eigentlich meint. Auf der einen Seite müssen wir erkennen, wer wir sind ohne Gott, wer wir sind ohne Jesus. Das hat was mit Sündenerkenntnis zu tun. Wer möchte, kann sich da Römer 3, Vers 10 folgende dazu schreiben. Wenn da sagt uns Gott in seinem Wort, es ist kein einziger gut. Keiner sucht mich. Keiner. Und ich glaube, das hat sich heute auch noch geändert. Ohne Jesus sind wir nach wie vor nichts. Das ist egal, ob wir religiös geworden sind oder nicht. Ohne Jesus sind wir nichts, nach wie vor. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir sind abhängig von der Gnade Jesu. Ja, aber in Jesus bin ich geliebtes Kind Gottes. Und nicht nur das, ich bin Miterbe Christi, heißt es in Römer 8. Römer 8, Vers 16, glaube ich, folgende. Ich bin Miterbe, ich bin ein geliebtes Kind und Miterbe Christi. Was für eine Aufwertung. Und wenn ich jetzt mich darauf stürze und nur gucke und erkenne, was für ein Sünder ich bin und nur auf mich sehe und auf meine Sünden sehe, dann werde ich depressiv. Da gehe ich kaputt. Und wenn ich aber nur darauf sehe, dass ich geliebtes Kind bin und überhaupt gar nicht mehr und denke, ja, ich bin's jetzt. Ich hab's jetzt und ich kann's jetzt. Ich bin doch hier Kind Gottes, ich bin doch Miterbe Christi. Dann werde ich plötzlich hochmütig, dann werde ich hart auch zu denen, die vielleicht irgendwo noch Fehler haben. Das ist es auch nicht. Wir müssen das Ganze versuchen, im Balance zu halten. Wir müssen beides sehen. Wir sind ohne Jesus sind wir nichts, aber mit Jesus haben wir alles. Und ich glaube, dass Jesus uns ganz neu einladen möchte, dass wir auf ihn sehen. Nicht auf uns, auf unsere Schuld, auf unsere Fehler. Wir sollen sie ihm bringen, überhaupt keine Frage. Aber wir sollen auf ihn sehen damit. Wir sollen uns so realistisch sehen, wie er uns sieht. Und wir sollen auf ihn sehen, der uns zu Gottes geliebten Kind macht und zum Miterbe mit ihm selbst, was auch immer das heißt. Ich glaube, wer das in die richtige Perspektive setzen möchte, was es heißt, Miterbe Christi zu sein und da auf das erfolgreiche, schöne Leben hofft, der darf gucken, was für ein erfolgreiches, schönes Leben Gott seinem geliebten Sohn, den er ausgewählt hat, hier auf der Erde geschenkt hat, was er ihm geschenkt hat. Das waren Essen und Kleidung. Und danach hat es schon aufgehört. Also sucht euch das, also wenn euch das mal interessiert, nehmt euch Jesus mal als Referenzpunkt und guckt euch an, was Gott ihm hier auf der Erde zugemutet oder versprochen hat und ihm geschenkt hat. Und ihr sagt, wir sind Miterbe Christi, das gilt schon hier auf Erden, überhaupt gar keine Frage. Aber das waren bei Jesus keine materiellen Sachen, das waren keine äußerlichen Sachen, das war aber ein tiefer innerer Friede, das war ein Bewusstsein, dass Jesus Gottes geliebtes Kind ist, das war das. Und später natürlich die Herrlichkeit bei Gott zu sein, da überhaupt gar keine Frage. Aber hier auf Erden darf man sich auch da wirklich sagen, was heißt es denn, Miterbe Christi zu sein? Christus hat uns versprochen, dass wir für ihn leiden werden und verfolgt werden und verspottet werden. Ich möchte noch ein Beispiel, einen kurzen Lebensabschnitt einer Person aufzeigen, die wir wahrscheinlich alle kennen, wo wir sehen können, wie dieser Mensch zu dieser Balance gekommen ist, der auf beiden Seiten hin und her gewankt ist und am Ende doch zu dieser Balance gekommen ist, und das ist Petrus. Wir lesen, als Petrus, ja, von den Anfängen, als Jesus ihn berufen hatte, lesen wir in Lukas 5, Vers 8 und 10 von diesem großen Fischfang. Die Leute waren Profis, die waren Fischer, die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, ach komm, fahrt nochmal tagsüber raus, was wirklich völliger Schwachsinn ist. Aber er sagt, Jesus, auf dein Wort hin tue ich's. Und er geht raus und wirft seine Netze aus und sie fangen so viel, dass sie es überhaupt nicht in einem Boot raffen können und das Boot droht zu sinken und so weiter. Und plötzlich erkennt Petrus, wer Jesus ist. Und er sagt, Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus sah, als er das sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Die Reaktion von Petrus, als er erkennt, wer Jesus ist, ist, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und wir erleben Petrus in seiner Jüngerschaft, wie er aufwächst und wie er sehr selbstbewusst wird und sagt, ja, Jesus, ab jetzt bin ich auf deiner Seite und ich gehöre zu dir. Und er wächst und wir sehen, dass er Aufgaben bekommt und übernimmt, dass er dabei sein darf, als Jesus verklärt wird und so weiter. Und trotzdem, irgendwo passt es noch nicht so ganz. Und er musste eine ganz schmerzliche Erfahrung machen. Am Ende dieser Ausbildungszeit, will ich mal sagen, als Jesus noch direkt auf der Erde war, sagt Jesus zu Petrus, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und Petrus sagt, auf gar keinen Fall. Die anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich stehe zu dir bis zum Tod. Ich verlasse dich auf gar keinen Fall. Und Jesus sagt, doch, du wirst mich verleugnen. Aber er sagt auch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkommst, und Jesus wusste und geht davon aus und sagt es, verheißt es ihm schon vorher. Und wenn du zurückkommst, dann stärke deine Brüder. Und was muss das für eine bittere Situation gewesen sein, als Petrus tatsächlich übermannt wird von seiner Schwachheit und Jesus verleugnet dreimal. Und just in dem Moment, ja, Jesus in die Augen blickt und sieht, wie recht Jesus hatte. Aber was muss das für eine Freude gewesen sein, als Jesus auferstanden ist und sagt den Frauen und sagt es Petrus, dass ich auferstanden bin, dass es wahr ist. Und dass Petrus es erlebt, wie er seine Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen kann, wie ihm auch das vergeben wird. Und ich habe mich gefreut, dass just der Vers, den ich mir ausgesucht hatte, auch heute Morgen die Tageslosung war. Wir erleben den Petrus danach ganz anders, wenn er den Petrusbrief schreibt. Da sehen wir, wie er das plötzlich verstanden hat, dass er ohne Jesus nichts ist, aber in Jesus alles. Gleich der Anfang vom ersten Petrusbrief, da sagt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird auf uns. Was ist das für ein Mann, der sagt, ich habe eine lebendige Hoffnung, Das ist keiner, der sich in seinen Sünden suhlt und auf sich guckt und sagt, ich bin nichts wert und ich kann nichts und Gott kann mich nicht gebrauchen. Der ist sich sehr wohl seiner Schwachheit bewusst, aber der sagt, wir können Gott loben, aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er uns da rausgezogen und wir sind in Jesus alles, sein geliebtes Kind. Und wir haben etwas, was uns niemand nehmen kann, unverwelklich, unverderblich. Und ich glaube, dass Petrus es da schon gelernt hat, diese zwei Sachen in Balance zu bekommen. Und das ist vielleicht das richtige Selbstbild, was wir bekommen müssen, um es zu lernen, das zu verstehen und anzuwenden. Und ich glaube, in dem Maße, in dem wir das erkennen, dass wir Gott als unseren Herrn brauchen und ihn einladen, unser Herr zu sein. Und das gilt für jeden Lebensbereich. In dem Maße, wo wir das erkennen und ihn einladen, uns selbst, unser eigenes Ding da aufhören und sagen, Herr, ich bin auch in dem Bereich arm vor dir. In dem Maße haben wir Zutritt zu seiner Herrlichkeit und wird er in unserem Leben anfangen zu wirken. Und Jesus lädt uns heute ganz neu ein, auf ihn zu blicken. Und unsere Blicke nicht auf uns und unsere Fehler zu richten, auch nicht auf das, was wir können, sondern auf ihn zu blicken, uns richtig einzuordnen und und sein Wirken in unserem Leben zu erfahren. Und das ist die Frage, in welchem Bereich deines Lebens hast du Jesus noch nicht bekannt, dass du wirklich auch da geistlich arm bist vor ihm, dass du arm bist, dass du es nicht selber kannst. Dass du es, wenn du es selber immer wieder probierst, es doch letztlich verbockst. Jesus sagt uns das ganz schonungslos, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was bleibt, nichts, was Ewigkeitscharakter hat. Und vielleicht ist auch jemand hier, der noch überhaupt gar nicht Frieden mit Gott geschlossen hat. Und auch für dich gilt dann der Aufruf, zu Jesus zu blicken und zu sagen, ja Herr, ich bin geistlich arm vor dir, aber du kannst mein Herr sein und du willst mein Herr sein. Und wir haben das Gebetsangebot vorhin gehört, das steht nach dem Gottesdienst auf der Empore. Ich möchte dazu ermutigen, das auch zu suchen. Wenn euch Gott irgendwas gezeigt hat oder irgendwas angesprochen hat, euch irgendwas eingefallen ist aus eurem alltäglichen Leben, dass ihr das doch gleich festmacht und mit irgendjemandem betet, der euch später auch ein Zeuge sein kann. Ja, du hast die Sache vor Gott gebracht und der euch auch fragen kann, wie ist es denn? Bringst du die Sache täglich vor Gott? Ist das deine tägliche Entscheidung, das zu bekennen? Herr, ich bin geistlich arm vor dir. Weil was für ein Leben wird uns versprochen und was für eine Qualität von einem Leben wird uns versprochen, wenn Jesus sagt, glücklich, Frieden, gesegnet ist der Mensch, der geistlich arm ist, der erkennt, dass er abhängig ist von mir. Denn ihm gehört das Reich der Himmel. Das wünsche ich uns. Ich bete noch. Herr, dass wir das ganz neu erkennen, dass wir geistlich arm sind vor dir. Und dass in dem Bekennen und in dem Aufblicken auf dich, unseren Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir daran ja gestärkt werden und in dem zusammen das richtige Bild bekommen, Herr. Und du willst uns dein Himmelreich schenken und teilhaben lassen. Lass uns das neu erkennen, was das heißt, ganz praktisch in unserem Leben. Amen.